True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts über wahre Verbrechen in und aus Hannover. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist wieder einmal Christian Lohmuth, Redakteur der Neuen Presse und im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schön, dass du heute wieder bei uns bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ebenfalls begrüße ich Matthias Waldraff, Jurist und Strafverteidiger aus Hannover. Danke, dass auch Sie erneut bei uns im Podcaststudio sind.
Moin, sehr gern.
Und ich begrüße als Gast Herrn K. Er ist Vater des Betroffenen unseres Falles und wir haben sowohl seinen Namen als auch den seines Sohnes anonymisiert. Denn es geht um ein Verfahren, was noch läuft. Hören wir uns den Fall einmal an.
Angriff aus dem Nichts. Tatort Party.
Ein Freitagabend in Hannover. Die vier Freunde, Yannick, Miko, Lasse und Niklas, verlassen eine Party in einer der vielen Event-Locations in der Landeshauptstadt. Sie wollen mit einer der Stadtbahnen zu einem Kiosk Zigaretten kaufen. Dort angekommen, treffen sie auf einen jungen Mann, mit dem sie ins Gespräch kommen.
Die Gruppe beschließt, gemeinsam zurück zu der Veranstaltung zu fahren, trennt sich dort aber wieder.
Die Zeit vergeht. Hin und wieder läuft man sich über den Weg. Im Laufe des Abends erwähnt der junge Mann, dass er für einige Jahre Kampfsport trainiert habe.
Am frühen Morgen geht Yannick nach draußen. Dort, in einer Traube von Heranwachsenden, sieht er den jungen Mann wieder, der sich abfällig über die um ihn herum Stehenden äußert.
Als Yannick ihn darauf anspricht, kommt es zu einem Handgemenge. Yannick erhält einen Schlag ins Gesicht. Er stolpert und fällt. Sein Angreifer tritt dem am Boden liegenden mehrmals ins Gesicht.
Der Schläger wird von seinem Opfer weggerissen. Er will fliehen, doch die Türsteher stellen ihn an einer nahegelegenen Haltestelle.
Yannick wird mit gebrochener Nase, Prellungen und einem Bänderriss in ein Krankenhaus gebracht.
Diese Auseinandersetzung ist nur eine von 12.841 Körperverletzungsdelikten in der Region Hannover im Jahr 2023.
Christian, ja, ein Fall, wie man ihn ja mittlerweile täglich mitbekommt. Sind diese Fälle, in denen Menschen aus nichtigen oder zumindest nichtig scheinenden Gründen Opfer werden, tatsächlich Alltag geworden?
Das muss man wohl bedauerlicherweise so sagen. Auf alle Fälle nehmen die Zahlen noch weiter zu. Es gab ja jetzt die Kriminalstatistik der Polizei Hannover. Und ja, da gab es eine Menge Zahlen, unter anderem auch, dass die Körperverletzungsdelikte zunehmen, auf einem Höchststand sind. Sie sind jetzt bei 12.841 im Jahr 2023. Das ist ein Höchststand seit etlichen Jahren. Bei den Einbrüchen nimmt die Zahl wieder zu nach der Corona-Delle. Die Raubdelikte nehmen zu, Gewaltkriminalität an sich. Viele nackte Zahlen, die man sich dann immer einmal anhört und so zur Kenntnis nimmt. Aber wo natürlich immer auch ein Schicksal dahinter steht. Und das betrifft das Leben der Leute oder der Betroffenen dann ja massiv. Hatte ich vergangenes Jahr auch erlebt, als zwei Jugendliche aus unserer Nachbarschaft dann überfallen worden sind und bei uns dann Zuflucht gesucht haben und die Polizei dann da und Krankenwagen kam. Das ist dann schon was ganz anderes, als wenn man das dann einmal aufschreibt oder einmal liest, wie viele Zahlen es tatsächlich sind.
Ja, ne, die Zahlen sind sehr, sehr hoch. Man muss dazu sagen, sie gelten für Hannover und die Region Hannover. Das betrifft 1 Million Menschen. Aber selbst wenn man das mal runterzieht, sind es doch eine erhebliche Zahl. Und ich bin sehr dankbar, dass Herr K. Heute dabei ist, um uns mal weg von diesen Zahlen, von diesen sehr anonymen Zahlen zu bringen, sondern hin zu einem Fall, wo man persönlich betroffen ist. Mir ging so durch den Kopf, es ist ja manchmal normal, man hat Kinder, die sind ein bisschen älter, die kommen auch mal mit Blessuren nach Hause. Aber an dem Abend klingelt nachts das Telefon unvermittelt und die Polizei ist dran und sagt hier, ihr Sohn ist Betroffener einer Gewalttat. Können Sie uns mal sagen, wie Sie das als Vater gemeinsam mit Ihrer Frau als Eltern aufgenommen haben?
Das ist natürlich Adrenalin pur. Also man schreckt hoch, man überlegt, was kann man dann tun? Ja, weiß erstmal nicht wohin, lässt sich von der Polizei erstmal was schildern. Die haben dann gesagt, sie hätten da einen mutmaßlichen Täter schon auf der Wache, den sie befragen und dass sie den auch schon bekommen haben. Da ist für ich sag mal, als erstes ist da natürlich die Sorge um das Kind, was genau ist passiert, weil außer dass unser Sohn niedergeschlagen wurde und verletzt ist und halt sogar in die Notaufnahme muss, was ja schon auf eine schwere Verletzung hindeutet, wussten wir ja erstmal nichts, sondern haben uns dann natürlich sehr, sehr schnell angezogen, weil wir so schnell wie möglich auch zu unserem Sohn wollten.
Und dann kommt man halt dahin und dann ist natürlich noch die Polizei da. Das ist ja nochmal etwas anderes, als wenn man stürzt oder vielleicht einen Sportunfall hat, sondern dieser Begriff Polizei, die ist auf einmal da. Ist das ein zusätzlicher Stressor gewesen, der sie gemacht hat, dass da jetzt Ermittlungen aufgenommen werden?
Jein, möchte ich mal sagen. Also klar, dass es ein Vorgang ist, in dem die Polizei verwickelt ist. Wie gesagt, bringt auch nochmal Puls in die ganze Geschichte. Aber auf der anderen Seite war die Erstinformation, dass sie einen mutmaßlichen Täter haben, war schon mal, sage ich mal, ein bisschen beruhigend, weil man das Gefühl hatte, okay, da sind vielleicht schon einige Sachen geklärt. Und das konnte man in dem Moment schon mal so ein bisschen abhaken, sondern sich eben genau auf unseren Sohn konzentrieren.
Man kann ja sagen, Gott sei Dank ist es so, Ihrem Sohn geht es zumindest körperlich wieder gut. Bevor wir auch auf dieses Thema kommen, was so ein Verbrechen mit Betroffenen, aber auch Angehörigen macht, Herr Waldraff, wir haben es gehört, allein in Hannover und der Region Hannover eine fünfstellige Zahl an Körperverletzungen. Man hat sich so dran gewöhnt, dass dieser Begriff Körperverletzung ja jeden Tag durch die Medien geistert. Aber erklären Sie uns doch mal, was ist eigentlich eine Körperverletzung? Man redet dann oft auch von schwerer Körperverletzung, von Delikten. Was steckt dahinter?
Die Stufenfolge zu beschreiben, fängt an mit einer sogenannten einfachen Körperverletzung. Mein Gegenüber haut mir einmal ins Gesicht, ob mit Faust oder wie auch immer. Ich habe Schmerzen, das reicht, das ist eine Körperverletzung. Die ist strafbar. Wenn er mich haut und ein Handy in der Hand hat, dann hat er ein Werk, einen Gegenstand, einen gefährlichen Gegenstand in der Hand, kann mich sehr stark damit verletzen, das ist schon eine gefährliche Körperverletzung. Das gilt auch, wenn sein Freund daneben zusammen mit ihm auf mich einschlägt, wenn sie zu zweit sind. Dann ist das eine gefährliche Körperverletzung. Mindeststrafe im Gesetz, gerade weil wir diese Strafen erhöht haben, zunehmender Gewalt auf der Straße, anonymisiert, anonyme Gewalt, Mindeststrafe 6 Monate Freiheitsstrafe. Das wissen viele nicht, wenn sie zu zweit auf jemanden einwirken. Gilt nicht bei Jugendlichen, da kommt es immer dann auf den Reifegrad an, Heranwachsenden, da gelten diese starren Strafrahmen nicht. Aber sie sind da. Also wenn 2 Leute auf einen einprügeln, ob stehend oder am Boden liegend und dann noch mit einem gefährlichen Gegenstand, gefährliche Körperverletzung, Mindeststrafe, 6 Monate Freiheitsstrafe, heißt auch bei Erwachsenen, es steht im polizeilichen Führungszeugnis, wenn man eine Stelle sucht oder so. Und dann haben wir die Fälle, um denen geht es hier offenbar auch in dem Konkreten, in dem jemand zu Boden geschlagen wird, am Boden liegt, auch hilflos, ob alleine oder dann zu zweit. Häufig sind es dann auch Gruppendelikte, wo dann mehrere einsteigen und jemanden noch treten, schlagen, der am Boden liegt. Dann ist das sowieso eine gefährliche Körperverletzung. Aber wenn dann zum Beispiel beim Treten ins Gesicht, und das müssen wir ja leider auch zunehmend feststellen, dass hemmungslos darauf eingetreten wird, wenn dann etwa ein Auge verletzt wird und das bleibt so, mit einem bleibenden Schaden, dann ist es ein Verbrechen. Mindeststrafe 1 Jahr Freiheitsstrafe. Und wenn das mit Absicht geschieht, Mindeststrafe 3 Jahre. Ja, also da sind inzwischen Strafrahmen im Raum, auch wenn jemand zwischen 18 und 21 Jahre alt ist, als Heranwachsender gilt, wenn man sagt, du bist normal entwickelt, da gibt es keine Reifeverzögerung und, dann hätte er ganz schnell ein Verbrechen anhacken mit 1 Jahr. Also das muss man wissen und das sollte, denke ich, auch verstärkt aufgeklärt werden. Zum Beispiel auch in Schulen, damit man einfach auch mal weiß, wie ich mir meine Zukunft versauen kann, und zwar total, wenn ich mich in irgendeiner Form an so einem, oft sind es ja auch Spontandelikte, beteilige.
Da wollte ich gerade drüber reden. Also wir müssen ja auch nochmal unterscheiden. Auch bei euch in der neuen Presse gibt es ja durchaus Fälle, wo man nicht das Gefühl hat, da hat sich jetzt einer absolut entschlossen, jemanden zusammenzuschlagen oder körperliche Gewalt anzuwenden. Das gibt es natürlich auch. Aber wenn man mal die Berichterstattung auch in der neuen Presse verfolgt, hat man sehr oft das Gefühl, da gleichen sich Taten. Das ist vielleicht nach einer Party, da waren vielleicht, Alkohol mit im Spiel. Da hat man auch manchmal das Gefühl, es ist dieser Begriff der sogenannten sinnlosen Gewalt. Das kommt einfach aus irgendeinem Nichts, da ist vielleicht Frust dabei, da sind Emotionen dabei und sofort wird dann eben ja geschlagen, gestochen, getreten. Wie sieht denn das aus, Herr Waldraff? Manchmal hat man so, ich habe den doch nur geschubst oder ich habe mich gewehrt und da war das dran. Man hat das Gefühl, dass die Aufklärung, was ist wirklich passiert an so einer Tat, rein formaljuristisch gar nicht so einfach ist, oder?
Das ist richtig. Auch das Bewusstsein dafür, was entstehen kann, aufgrund zum Beispiel eines Schubsens, wenn da jemand unglücklich fällt oder das geht bis zur fahrlässigen Tötung. Ja. Eine andere Frage ist die nach den Ursachen, die werden wir heute hier nicht diskutieren können, das ist ein tiefes Feld. Aber ich denke, was man schaffen kann, auch mit Medien, wie jetzt auch der neuen Presse, wie auch mit so einem Podcast-Format ist, dass man sensibilisiert und doch einige erreichen kann, die spontan da reingeraten und völlig unvorbereitet sind und auch aus Tätersicht. Aus Opfersicht werden wir sicher gleich drüber sprechen.
Genau. Also es ist ja tatsächlich ein Fall, auch Täter haben wahrscheinlich ein Motiv, vielleicht haben sie es auch manchmal nicht und können es sich nicht erklären und geraten dann eben auch in einen Justizablauf hinein. Aber Sie haben das Wichtige gesagt, kommen wir zum Opfer. Was haben Sie gemacht, als dann klar wurde, mein Sohn ist Opfer, ja, eines Verbrechens, das ist immer so ein großes Wort, aber es ist eines geworden. Waren Sie da hilflos? Haben Sie da Rat gehabt? Was haben Sie als erstes gemacht, als das klar war?
Als erstes haben wir uns zu Hause dann natürlich beraten und gut, unser Sohn war dann mit dabei und ich habe dann am Sonntag, also ein paar Tage später, nochmal bei der Polizei angerufen und die haben mir natürlich verständlicherweise, jetzt weiß ich es ja im Nachhinein, gesagt, sie dürfen mir gar nichts sagen über den Täter oder auch irgendetwas, also was zu diesem Verfahren gehört. Und da müsse ich halt dann einen Anwalt einschalten und der dürfe dann Akteneinsicht nehmen, weil wir ja gar nichts wussten. Und wir erfahren auch bis heute nichts, solange unser Anwalt halt nicht in die Akte schauen konnte. Wir haben dann halt natürlich uns bei unserer Rechtsschutzversicherung informiert und die hat gesagt, ja klar, das ist ein Fall, den wir unterstützen und nehmen Sie sich bitte einen Anwalt als Vertreter, um die ganze Sache dann eben auch für Sie bestmöglich weiterzuführen.
Herr Waldraff, das ist natürlich für Betroffene neben der Sorge um den Angehörigen eine weitere Sorge, die man hat. Man kommt auf einmal in diese Mühlen, wie es so schön heißt, der Justiz. Die Polizei ist da, es gibt vielleicht eine Anzeige, man muss sich äußern. Man hat vielleicht Gott sei Dank eine Rechtsschutzversicherung, die sagt, okay, man kümmert sich, holen Sie sich einen Anwalt. Aber können Sie den Leuten, die das hier hören, vielleicht einfach mal erklären, was soll ich denn machen?
Weil die Dinge sich sehr lange hinziehen können, vor allem bei einer völlig überlasteten Justiz, einschließlich der Polizei. Ist es ratsam, ein eigenes Erinnerungsprotokoll zeitnah zu erstellen, egal wie es weitergeht? Kommt ja später auch eine Zeugenvernehmung, an der man teilnehmen sollte. Was wichtig ist, auch unter dem finanziellen Aspekt, Rechtsschutzversicherungen dürfen nur decken und Rechtsschutz gewähren für die zivilrechtliche Schadensersatz, Schmerzensgeld Forderungen, aber nicht für eine aktive Vertretung im Strafverfahren. Das bleibt sozusagen an, es sollen eigentlich Täter später zahlen, aber wenn ich mich in irgendeiner Form beteilige, auch als Nebenkläger, darf das die Rechtsschutzversicherung bei der gegebenen Gesetzeslage nicht decken. Das muss man wissen, wenn man sagt, meine Rechtsschutzversicherung ist für alles da, nur das am Rande. Bedauerlicherweise ist es so, dass wir zwar von Gesetzes wegen sehr, sehr viel für eine Verstärkung der Opferrechte getan haben in den letzten 10, 15 Jahren, dass das aber nicht immer mit Leben erfüllt wird. Und so kommt es, dass wenn Opfer oder auch Familie wie hier baldmöglichst erfahren wollen, wer ist denn der Beschuldigte, woher kommen die, wie ist der Hintergrund, Monate warten müssen, bis sie dann mal über eine Akteneinsicht des Anwalts Näheres wissen. In dem Fall, wenn ich richtig informiert bin, weiß die Familie bis heute nicht, wie die Täter heißen. Und es ist bis heute auch eine Akteneinsicht noch nicht gewährt worden und das ist jetzt schon Monate her. Die Akte geht dann erst an den Verteidiger und so und das Opfer hängt sozusagen hinten dran. Und da kann der Anwalt auch ruhig bei der Polizei bitten, wie hier in dem konkreten Fall geschehen, schicken Sie mir doch bitte mal vorab das Protokoll der polizeilichen Aufnahme. Das ist nicht gemacht worden, andere machen das. Also da brauche ich auch ein bisschen Glück, in wessen Händen ist das, um dann mal zu sagen, ich als Opfer werde jetzt richtig ernst genommen und es geht jetzt auch allen anderen darum, dass dieses Opfer die notwendige Kenntnis erlangt über Anwalt. Das kann man übrigens auch direkt selber machen. Dazu brauche ich keinen Anwalt, um zu sagen, an wen muss ich denn meine Schadensersatzansprüche richten oder sowas. Ja, das ist höchst unterschiedlich und da erwarte ich auch, dass viel mehr Opferinteresse, Opfersensibilität in die Praxis umgesetzt wird und das nicht immer hinten dran hängt. Denn leider ist das nach wie vor häufig so.
Das ist natürlich auch eine große Belastung für die Betroffenen, dass jetzt so Monate vergehen, ohne dass irgendwas, aber auch nur das Kleinste, die kleinste Sache vorangeht. Ich habe ja auch von Herrn K. gehört, dass man dann vertröstet wird von der Polizei.
Was macht das mit Ihnen? Wie sehr belastet das? Weil man kann ja eigentlich bis heute nicht abschließen mit diesem Fall. Der verfolgt einen.
Das ist genau der Punkt. Und das ist auch eine Geschichte, die bei uns in der Familie so drin hängt. Also seitdem das passiert ist, ist es auf eine gewisse Art immer da. Also sei es, dass wir darüber nachdenken, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wann gibt es da endlich mal konkrete Schritte? Sprich, in diesem Fall Akteneinsicht, sprich Schaden- und Schmerzensgeld, Forderungen, die dann gestellt werden können. Wie wird das Ganze strafrechtlich weitergehen für den Täter? Und das ist das eine. Und das andere ist halt, ist die Geschichte, wie gehen wir als Familie damit um, wenn unser Sohn wieder unterwegs ist. Und ja, das klar, also wir haben da jetzt, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. Es ist nicht so, dass unser Sohn sich zu Hause versteckt, sondern der ist wieder, ich sage jetzt mal ganz normal, für seine Altersklasse unterwegs. Aber wir als Eltern denken schon mehr daran und thematisieren das dann auch nochmal. Also pass ein bisschen auf, schau, wer um dich herum ist. Wir haben das Handy laut am Bett. Wenn irgendwas sein sollte, melde dich sofort. Genauso ist es aber so, dass unser Sohn sensibler geworden ist. Also er berichtet schon davon, dass er sich ein bisschen genauer umschaut, wenn er gerade auch, wenn es dunkel ist, unterwegs ist. Und er meldet sich auch verlässlich bei uns. Also das hat es vielleicht vorher hier und da auch nicht immer ganz so gegeben. Aber seitdem ist es schon ganz anders.
Sie haben ja auch noch eine jüngere Tochter. Wie ist das so mit ihr?
Ja, also was unsere Tochter angeht, die ja jünger ist, wenn die unterwegs ist, hatten wir vorher natürlich auch schon immer, sage ich mal, ein Auge drauf, wo gehst du hin, mit wem triffst du dich, wie man das aber, glaube ich, wie alle Eltern das tun würden. So, ne? Und natürlich haben wir seitdem vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr ein Auge darauf, wo sie sich dann so rumtreibt oder wann sie auch sich wo rumtreibt.
Ist es nicht schade und schlimm, dass diese Einfachheit, die Leichtigkeit, mit der man eigentlich als junger Mensch durchs Leben gehen sollte, durch so eine Tat eben auch ja ein bisschen verschwindet? Man hat ja durchaus das Gefühl, dass die Qualität von Gewalttaten und Körperverletzungen zunimmt. Hat sich das geändert, Herr Waldraff? Was ist da Ihre Erfahrung?
Nach meiner Einschätzung ist, da sind wir uns einig, ist ein riesiger Verlust und mir tut es in der Seele weh, dass auch Spontanität und all das, was meine Generation frei ausleben konnte, ja, da hat doch, haben wir nicht überlegt, können wir überhaupt noch trampen? Wie heute, darf ja gar keiner mehr. Weiß auch jede und jeder. Aber dieses Latente, nicht an irgendwelche Feste oder typischerweise gewaltbedrohte Anlässe gebunden, dieses latente Vorhandensein von akuter Bedrohung und Gefahr. Wenn ich jungen Menschen rate, also ab Mitternacht in ganz bestimmten Bereichen Hannovers müsst ihr mit Folgendem rechnen. Wenn ich da mal aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz der letzten 5 Jahre berichte, dann gucken die mich erschreckt an und dann sage ich dir mal, ja, das ist der Fall zwischen mal kurz essen gehen zu McDonald's, irgendwo in irgendeinem Club, Steintor oder sonst wo, jetzt den seriösen Clubs, dann essen gehen zum Hauptbahnhof, diese Strecke, und niedergestochen von einem Menschen, den sie nie gesehen, nie gekannt hatte, aus dem nichts, aus irgendeinem Grunde dieses Aggressionspotenzial da ist, aus welchem lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber es ist vorhanden in einem Maße, wie das, glaube ich, sich in den letzten 10, 15 Jahren immens gesteigert hat und dahin führt, und das mache ich auch in meinem Freundes-, Bekannten-, Anwaltsbereich, jungen Menschen, ob Studenten, Referendarinnen, Angestellte sind, die werden alle ausgestattet mit einem Alarmknopf. Einen Alarm gibt es inzwischen auch zum Hängen, kostet wenig Geld. Und wenn irgendwas ist, dann haben die ihren Finger, und wenn die nach Hause geht, haben die ihren Finger an diesem Knopf. Und das zum Pfefferspray kommt die nicht mehr. Da komme ich nicht mehr, wenn ich ein Messer sehe. Dann drückt die nur noch auf diesen Knopf und dann gibt es einen solchen Alarm. Also akustische Abstreckung, optische wissen wir mit Licht, aber akustisch ist, glaube ich, im Moment das wirksamste und schnellste Mittel, irgendwo noch was zu verhindern. Den Rest kann ich nicht verhindern, wenn ich das Messer schon in der Brust habe und ich damit rechne. Das ist leider so. Und das ist die Realität draußen. Und wenn ich mit Polizeibeamten spreche, die Dienst schieben, Donnerstag bis Sonntag im Bereich Hauptbahnhof Kröpke, in diesem erweiterten Bereich, ja, dann wird Ihnen zu diesem Thema richtig schlecht und Sie wollen Ihre Kinder überhaupt nicht mehr rauslassen. Weil dieses geht um diese potenzielle Gefahr. Und darauf muss ich alle einstellen und darauf muss ich vor allem auch Kinder einstellen, Jugendliche einstellen, Heranwachsende einstellen, eine Sensibilität zu entwickeln, wie Herr Kahrs eben sagte, zu sagen, du musst einen Riecher kriegen, du musst dann auch wirklich weg und zwar vorher.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich versuche immer mitzugeben, die stärkste Waffe, die man haben kann, ist nicht die Faust, das sind eigentlich die Beine, um so schnell wie möglich wegzulaufen. Aber wenn Sie sagen, es gibt immer mehr Fälle, wo diese Attacken aus dem Nichts kommen, also wo es mich völlig unvorbereitet trifft, was kann ich denn eigentlich tun?
Sie können nur zu bestimmten Zeiten ganz bestimmte Bereiche, von denen wir wissen, sie sind extrem gefährdungsbelastet, meiden. Und Sie müssen sagen, ansonsten, wenn Sie es nicht tun, Ihre Rückfahrt organisieren. Und es hat auch gar keinen Sinn mehr, irgendwo um 1:30 in irgendeinem dieser Bereiche alleine da rumzuspringen. Das ist nicht mehr, nach meiner Einschätzung, nicht mehr zu verantworten. Und das macht natürlich alles vieles kaputt von dem, was wir jungen Menschen auch wünschen. Ne? Aber es ist so, das ist die Realität da draußen.
Christian, prinzipiell hast du ja auch als Journalist so ein bisschen dein Ohr an der Gesellschaft. Herr Waldraff hat das gerade sehr deutlich ausgedrückt. Das hört sich so an, als ob es auch hier in Hannover, wo man sagen muss, es ist immer noch eine sehr friedliche Stadt. Wir sind hier nicht in einer Riesenmetropole. Wir sind hier nicht.
Ja, wir liegen in der Messerstatistik bundesweit schön hoch. Ne? Also so friedlich ist das hier nicht.
Ja, aber kannst du irgendwie sagen, da kriegt man Gründe mit, warum das so ist?
Da rätseln ja alle, warum die Gesellschaft immer mehr verroht. Das ist ja schon wirklich erschreckend, die Bereitschaft zuzuschlagen oder auch zuzustechen, nimmt ja wirklich immer zu. Wie gesagt, Alkohol spielt ja auch eine ganz große Rolle, muss man sagen. Klar, kann einem jedem klar sein, was einem droht, wenn man zuschlägt, aber daran denkt man natürlich nicht, wenn man jetzt erstmal schon mal ein paar Schnäpse getrunken hat und dann abends auch unterwegs ist. Warum das ist, wie gesagt, ja, was man auch machen kann, darüber rätselt ja die Gesellschaft an sich. Das spiegelt sich auch in vielen anderen Sachen wieder. Die berühmte Gewalt gegen Sanitäter, gegen Feuerwehrleute, gegen Polizisten ist ja auch nicht zu begreifen. Also man fragt sich ja, was geht denn solchen Leuten vor? Es ist wirklich unfassbar. Dann verabreden die sich ja, war ja Silvester in Laatzen so eine Gruppe von Jugendlichen treffen sich und greifen Rettungskräfte an. Wahnsinn. Wie gesagt, ob Hannover jetzt auch tatsächlich so friedfertig ist, weiß ich nicht. Wir haben ja hier auch unsere Redaktion lange Zeit in der City gehabt. Wenn man da so einen Spätdienst dann beendet hat, so gegen 23, 23.30 Uhr, dann nochmal über Steintor nach Hause gegangen ist oder zur Bahn gegangen ist oder mit dem Fahrrad dann angefahren ist, hat man auch gedacht, uiuiui, jetzt aber doch mal Schritt schneller. Besser ist das. Oder hoffentlich kommt die Bahn gleich. Auch so, wenn man in den Bahnsteigen ist, das ist schon, gab ja neulich auch so eine Erhebung von der Niedersachsen, wie unsicher fühlen sich eigentlich so ein Stadtbahn und sowas. Sehr unsicher, muss man sagen, war das Ergebnis. Kann man auch nachvollziehen.
Da hätte ich noch mal eine Frage, Herr Waldraff. Wenn man dieses ständige Bedrohungsgefühl hat, dann greife ich ja vielleicht selber zu Gewalt. Kann ich dann einfach auf Notwehr plädieren?
Wir reden ja hier nicht über Bewaffnung, ja. Das ist nur mal zur Klarstellung. Aber selbstverständlich bin ich berechtigt, mich zu schützen für den Fall, dass mich jemand angreift. Und dann auch mich mit verhältnismäßigen Mitteln gegen diesen Angriff zu wehren. Und da ist meine inzwischen feste Überzeugung, ich habe es gesagt, eher akustisch, mit richtig Alarm, das beste und schnellste Mittel. Ich muss, glaube ich, das ist das Entscheidende, ich muss mich in diese Richtung ein bisschen organisieren. Das gilt auch für Familien, wenn es auch um Zusammensein geht. Und das gilt auch, das drumherum ein bisschen zu organisieren. Das, glaube ich, ist wichtig, wenn man die Realitäten draußen sieht. Und nicht ein weiteres Aufrüsten. Da ist völlig richtig. Das kann dann auch wieder umkippen. Aber es ist genauso problematisch ja die Situation bei vielen, die helfen wollen, sich an einem Konflikt beteiligen wollen und dann ja zum Opfer werden. Das haben wir ja häufiger, wo junge, mutige Menschen da reingehen und dann richtet sich das komplett gegen den Helfenden, die Helfenden. Also da, das alles hat nicht damit zu tun, wenn ich mir überlege, wie stelle ich mich darauf ein? Auch zum Beispiel als junge Frau, wenn ich irgendwo im Halbdunkel oder Dunkel nach Hause gehe, in der List oder so. Was wäre denn, wenn mich jemand in so einen Hauseingang reinzieht? Ja, das haben wir auch, alles. In den verschiedensten Bereichen ist die Akustik das beste Schutzmittel. Ansonsten transparent machen, sensibel sein für diese neuen Gefahrenlagen und alles, was man darum organisieren kann, bitte machen. Auch wenn es nicht schön ist, auch wenn es nicht gut ist, aber es ist ein Weg, möglichen Angriffen, Verletzungen oder sogar noch schlimmeren Folgen aus dem Wege zu gehen.
Um da auch nochmal den Kreis zu schließen, weil Sie vorhin gefragt haben, was das mit der Familie macht und so. Einen Abschluss zu finden, das ist das,
was für uns auch am wichtigsten ist. Natürlich in den einzelnen Schritten auch. Also was betrifft das Schmerzensgeld, den Schadenersatz, das betrifft eben die strafrechtliche Behandlung des Täters, aber dass da so ein Abschluss kommt. Und das haben wir so in der Familie noch nicht gehabt, was es bedeutet, sich, ich will nicht sagen, nach einem Abschluss zu sehnen, aber im Grunde im Kopf zu haben, wann ist das hier mal zu Ende? Also man hört ganz häufig, Mensch, wenn Verbrechen da sind, noch viel, viel schwer, also ganz schwere, mit Mord und Totschlag und Leiche weg und man hat es nicht gesehen. Und dann eben immer sagt sich so, Mensch, es geht darum auch, dass die Angehörigen mit dem Fall abschließen können. In ganz abgeschwächter Form betrifft das uns aber auch. Also im Sinne, einen Abschluss zu finden bei der ganzen Geschichte. Und da sind wir wieder an dem Punkt, das zieht sich, es ist halt immer wieder Thema.
Wie ein Hintergrundrauschen, was immer da ist.
Natürlich, seltsam wirkt dann auf einen, dass man 5, 6, 7, 8 Monate später irgendwann in einem Gerichtssaal das nochmal mündlich wiedergeben soll.
Kann auch ein Jahr sein.
Und ob das dann 100% deckungsgleich ist mit dem, was bei der Polizei gesagt wurde, ist auch wieder so eine Geschichte.
Das wollte ich gerade sagen. Ne? Es ist hier eine Sache, unter dem Eindruck einer Tat etwas auszusagen und Monate später vor einem Gericht zu sitzen. Ist das nicht auch eine zusätzliche Belastung für Opfer und Betroffene von Verbrechen und Gewalt?
Sehr schwierig. Und wer sich darauf einstellen möchte und dieses Unsicherheitsgefühl oder manchmal bis hin zur Angst nehmen will, sollte sich anwaltlich kompetent begleiten lassen, auch in eine solche Verhandlung. Da gibt es die Möglichkeit, als Zeugenbeistand zu fungieren. Das erhöht einfach auch das Sicherheitsgefühl für die betreffende Person im Zeugenstand. Und das sollte man tun und in den Fällen, in denen es geeignet ist, auch durchaus zum Mittel dieser Nebenklage greifen. Dann ist die Anwältin oder der Anwalt des Vertrauens während des gesamten Verfahrens im Saal anwesend, auch wenn der Zeuge zunächst mal draußen wartet, bis er vernommen wird.
Christian, wie geht dir das denn? Du bist ja auch hin und wieder mal vor Gericht. Bist du da immer noch beeindruckt von der Kulisse? Oder ist das etwas, wo du sagst, na gut, ich muss ja nur drüber berichten oder drüber schreiben. Das ist ja natürlich dann nochmal was anderes. Brauchen wir da auch manchmal ein paar mehr Informationen, auch vielleicht in der Zeitung, wie sowas abläuft?
Es wirkt natürlich beim ersten Mal schon ganz imposant. Ich bin halt immer wieder beeindruckt, wie sich so Angeklagte dort geben, die vielleicht wirklich eiskalte Taten begangen haben und dann da ganz kleinlaut sind oder auch es schaffen, über 15 Verhandlungstage kein einziges Wort zu sagen. Das ist schon mal sehr interessant zu beobachten. Natürlich auch, wie sich so Anwälte und auch Richter geben. Da gibt es auch die verschiedensten Verhandlungsstrategien, habe ich natürlich auch schon von Richtern erlebt. Manche sehr aggressiv, manche sehr verständnisvoll. Ich erinnere mich da an den Fall in Göttingen. Gott, der hat geredet und geredet und gefragt und gefragt. Und man dachte schon, hui. Und dann am Ende zum Urteil wurde er nochmal richtig hart und hat dann wirklich das härteste Urteil da gesprochen. Also das ist wirklich völlig unterschiedlich, wie aus dem Leben gegriffen. Sollte man sich mal anschauen.
Das geht ja. Ne? Man hat ja als Bürger das Recht, in einen Gerichtssaal zu gehen, sich mal eine Verhandlung anzuschauen. Ist das auch etwas, wo man sagt, das sollte man mal machen? Ich erinnere mich, als ich Schüler war das mal verpflichtend im Politikunterricht, dass man mal auch mal sich einen Gerichtsprozess angucken sollte, um das mal mitzubekommen. Ist das etwas, wo auch du sagst als Journalist, das wäre mal zu empfehlen?
Ich weiß nicht, ob das jetzt zu empfehlen ist, dass sich das jeder anschauen sollte. Betrifft ja jetzt auch nicht so viele, dann die das man mitmachen müssen. Vielleicht tatsächlich, wenn man mal Zeuge oder geladen ist, dass man vielleicht vorher schon mal gucken kann, wie es dann so läuft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das jeder mal anschauen sollte. Das finde ich jetzt, glaube ich, auch übertrieben.
Es erinnert mich so ein bisschen an Zoobesuche von Schulklassen oder auch von Rechtsreferendarinnen im Knast. Einmal gucken und ich weiß, wie es im Knast ist. Auch Schulklassen, die ja regelmäßig an Gerichtsverhandlungen teilnehmen. Das Problem ist ein ganz anderes. Die haben in welcher Weise einen ganz tollen Tag erwischt. In der Sekunde, wo der Sohn von Herrn Karl, der hat ein anderes Gericht, der hat eine andere Staatsanwältin, einen anderen Staatsanwalt. Sie können es nicht simulieren. Auch wir können es nicht simulieren. Und all das spricht dafür, schon da, wie wir es besprochen haben, wenn es realisierbar ist, auch wirtschaftlich, eine kompetente Begleitung und Vorbereitung. Wenn es nur eine Vorbereitung ist zu haben, übrigens kommt eins dazu, erfahrene Anwältinnen und Anwälte kennen die Personen. Und wenn sie mir sagen, ich habe eine Hauptverhandlung bei der oder bei dem, dann weiß ich, wie die abläuft, ja. Und dann warten wir nur noch voller Hoffnung, wer von der Staatsanwaltschaft kommt. Natürlich ist alles wie im Leben, auch in der Justiz, sehr, sehr stark besetzt von den Personen, die es neudeutsch handeln.
wo Sie auch das Thema Wirtschaftlichkeit nochmal ansprechen, dann heißt es ja immer so, der Verurteilte trägt die Kosten des Verfahrens. So, und jetzt kann man ja in diesem Fall, sollte man ja auch damit rechnen, dass es Schmerzensgeld gibt, eine Entschädigung gibt. Wie läuft das denn dann eigentlich ab, wenn man sozusagen dann auch feststellt, huch, der Verurteilte hat ja tatsächlich überhaupt gar kein Geld, weil er noch einfach jugendlich ist, weil er, ja, nicht arbeitet. Wie läuft das denn ab? Ist das Geld dann weg? Kann man das über Jahre hinweg dann noch anfordern? Hat man überhaupt eine Chance oder kann es auch sein, dass man dann finanziell noch nach ganzem Ärger auch noch drauf zahlt?
Theorie und Praxis. So. Theoretisch hat der deutsche Gesetzgeber für gesorgt, kriege ich alles. Kriege einen Titel, kann sogar im Strafverfahren, viele Gerichte mögen es nicht so gerne, im Strafverfahren, in einem sogenannten Adhäsionsverfahren, auch diese Schmerzensgeld-Schadenersatzansprüche mit geltend machen, kriege ich auch einen Titel, kann ich vollstrecken, 30 Jahre lang. Was wir jetzt auch im Falle der Familie K. machen werden, ist mit analytischem Scharfblick beide Seiten, weil es eben auch um Geld geht, nach Aktenlage und Kenntnis der Personen, um die es hier geht, die strafrechtlich die Verantwortung tragen, zivilrechtlich auch, wenn die Beweislage eindeutig ist, zu sagen, ist da jemals was zu holen oder nicht? Ja, wenn wir zum Beispiel, das wird hoffentlich nicht passieren, Worst Case, feststellen, jetzt mit Einsicht der Strafakte, der Haupttäter ist schon dreimal bestraft wegen gefährlicher Körperverletzung, ist sowas von fertig, hat noch nie gearbeitet, ja, ist jetzt schon praktisch gezwungen, der kann nur illegal arbeiten in Zukunft, weil er schon einen Haufen Schulden aus den alten Straftaten mitschleppt, dann wird Familie K. überlegen, ob sie sich das überhaupt noch zumutet. Denn dass der Typ irgendwann mal eine Million im Lotto gewinnt, ist vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich. Das ist, man kann es machen, wenn man dann kostenmäßig abgesichert ist, dann kann man sich diesen Titel 30 Jahre weglegen. Aber ich kann nicht irgendwo einplanen. Das wissen wir schon, wenn wir die Akten haben, den Hintergrund. Ja, dann werden sie sich überlegen, ob man sich da den Luxus leistet, seinen Anwalt in das Verfahren zu setzen, wenn man genau weiß, er wird den Anwalt nicht bezahlen. Das bleibt am Ende bei uns hängen. Ist uns das wert sozusagen?
Das kann so weit gehen, dass im Zweifel die Kosten eines Verfahrens oder von Teilnehmenden auch bei den Opferfamilien hängen bleiben?
Wie gesagt, bei Kapitalstrafen ist überhaupt kein Problem. Opfer von getöteten Menschen zahlt der Staat, Anwält den Anwalt für die Vertretung im ganzen Prozess Nebenklage. Aber in dem Bereich, in dem wir hier sind, ist das nicht immer so? Ist es nicht so? Und dann ist es praktisch Luxus, das muss ich natürlich den Menschen sagen, Familie K. Da steht dann der Verurteilte, Angeklagte, er hat die Kosten auch der Nebenklage zu tragen. Wenn nach unserer Diagnose aus Akte feststeht, der wird nie zahlen können, dann muss ich ja den Menschen sagen, der müsst mich bezahlen, ja? Hier. Denn ich gehe ja für euch in diesen Gerichtssaal. Also ist die Lage völlig eindeutig. Das muss ich den Menschen nur vorher sagen, damit sie es wissen. Und dann müssen die überlegen, ist es uns das wert? Das zahlt dann faktisch der Angeklagte nicht. Und das erleben wir natürlich in zig Fällen.
Für Sie als Angehörige ist das ja im Zweifel nochmal, ja, rein metaphorisch, ein weiterer Schlag ins Gesicht.
Auf jeden Fall. Wir haben das im Blick. Wir haben auch auf Anraten von Herrn Waldraff alles zusammengetragen, was diese ganze Geschichte da an Kosten verursacht hat. Also wir jetzt beim Schadenersatz erstmal. Und was Schmerzensgeld angeht, ja, da sind wir jetzt auch erstmal natürlich unerfahren und müssen uns dann darauf verlassen, wie das eingeschätzt wird von Herrn Waldraff. Aber natürlich spielt das irgendwo auch eine Rolle. Also genauso wie der strafrechtliche Aspekt, spielt der Schmerzens- und Schadensersatzaspekt auch eine Rolle, der irgendwo da ist. Das gehört so zu diesem Hintergrundgeräusch. Das ist so da und man hat mal intensivere Vorstellungen, mal ist es auch weg. Aber es ist natürlich schon immer da. Und auch das wird irgendwann zu dem Punkt gehören, wo ist denn hier der Abschluss?
Herr K., für Sie, auch wenn es jetzt für viele, die das hören oder die auch unseren Podcast hören, wo wir sehr, sehr viele drastische Fälle haben, wo wir sehr viele Morde haben, schreckliche Taten, da hat man immer das Gefühl, so ein Körperverletzungsfall, das ist ja nur klein. Aber auch für Sie gilt einfach mal, es gibt ein Leben vor und nach der Tat. Sind Sie auch dabei, dass man sagt, okay, man sucht sich vielleicht mal Hilfe, weil es kann ja aus dem Nichts irgendwann kommen, dass man ein Trauma eben erlitten hat, nicht nur körperlich, sondern auch eben psychisch, dass das wieder hochkommt. Ist das etwas, wo Sie drüber sprechen?
Das beobachten wir und schauen halt, wie wir innerhalb der Familie oder unser Sohn eben auch so damit umgeht. Also gegenwärtig würde ich sagen, er geht vergleichsweise angstfrei wieder durch die Gegend. Und natürlich, wie gesagt, das beobachten wir. Und bei dieser psychischen Komponente, da spielt auch immer noch mal eine Rolle, was hätte passieren können. Also es ist etwas passiert und es gab bestimmte Verletzungen, aber es spielt auch eine Rolle, was hätte passieren können. Das wabert auch immer noch mal so mit rum.
Wir hoffen erstmal, dass es dort alles erstmal einen Abschluss findet, der es Ihnen ermöglicht und Ihrem Sohn ermöglicht und Ihrer Familie ermöglicht, dort weiter ja gut mit leben zu können. Und wir hoffen, dass der Täter eine gerechte Strafe, heißt es so schön, bekommt und vielleicht, dass er einsieht, dass man sich beherrschen muss, dass Gewalt jetzt die letzte und vielleicht nicht gleich die erste Lösung aus nichtigen Gründen ist. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Danke, Herr K., dass Sie so freundlich waren, hierher zu kommen und über den Fall Ihres Sohnes zu sprechen. Danke, Herr Waldraff, dass Sie wieder hier waren und uns aus juristischer Sicht geschildert haben, was auch bei Fällen, die vermeintlich in der Öffentlichkeit fast gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie so viele sind, doch auch passieren kann. Und das war der Fall Angriff aus dem Nichts. Nichts, einer von vielen Fällen von Körperverletzung und impulsiver Gewalt, unter der Betroffene immer noch leiden, wenn die körperlichen Wunden längst verheilt sind. Betroffene müssen nicht allein bleiben. Man sollte, das haben wir gehört, auf jeden Fall anwaltlichen Rat suchen. Wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat oder keinen Anwalt zur Hand, dann gibt es durchaus Opferschutzvereinigungen wie den Weißen Ring, die sich darum kümmern, die unterstützen, die einen auch durch einen Prozess begleiten und auch nach einer Tat und nach einem Prozess noch helfen und unterstützen können, wenn es mir schlecht geht. Und in Fällen häuslicher Gewalt, besonders gegen Frauen, können sich Opfer auch anonym an das Hilfetelefon der Bundesregierung wenden unter 08000 116 016, den geschulte Expertinnen und Experten rund um die Uhr zum Einsatz. Das war unser aktueller Fall. Wir freuen uns über Ihr Feedback und wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, können Sie das tun über die sozialen Netzwerke der Neuen Presse oder per Mail unter truecrime@neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie freundlich und bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Düje. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com/krimitour. Dort finden Sie auch alle Informationen etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nicola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.